Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Wie geht's Deutschland? Diese Frage stellt sich die Textilwirtschaft nun schon seit einiger Zeit immer gegen Ende des Jahres in einer besonderen Ausgabe. Wie lief das Geschäft mit Mode im Jahr 2025? Was wollen die Konsumenten? Welche Faktoren haben die Kauflaune beeinflusst? Welche Anbieter und Produkte konnten sich gegen andere durchsetzen? Meine Kolleginnen Aziza Freutel und Anja Haag haben sämtliche Zahlen und Fakten rund um diese Fragen zusammengetragen und viele Gespräche mit Marktteilnehmern geführt. Dabei haben sie sich auch einem Ausblick auf 2026 gewidmet. Ich freue mich, dass Aziza jetzt mit mir im Podcast über einige der Ergebnisse spricht. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Hallo Aziza, schön, dass wir uns hier sehen gerade.
Hallo Charlotte, vielen Dank für die Einladung.
Ja, immer wieder gerne. Du und Anja habt das Jahr mit all euren Gesprächspartnern noch einmal Revue passieren lassen. Was war dabei für dich am eindrücklichsten? Also, welche Entwicklung hat 2025 besonders geprägt?
Also ich glaube, da gibt es so zwei Entwicklungen, die so ein bisschen hervorstechen. Ist, glaube ich, zum einen, was jetzt vielleicht nicht primär mit dem Markt zu tun hat, aber wo eben viele Marktteilnehmer eigentlich relativ große Hoffnungen hatten, dass es einen gewissen Schub geben würde. Das war sozusagen der Antritt der neuen Bundesregierung, wo man gedacht hat, wenn da jetzt so ein bisschen vielleicht eine gewisse Ordnung wieder reinkommt, eine gewisse Ruhe eintritt, dass dann eben auch die Wirtschaft davon profitieren kann und eben auch die Nachfrage steigt. Das ist leider ja nicht so eingetreten. Also dieser Schub ist ausgeblieben und man hört auch gerade auch aus dem Handel viele Stimmen, die sehr ungeduldig eigentlich darauf warten, dass viele dieser Versprechungen irgendwie auch umgesetzt werden, wie Bürokratieabbau oder auch Entlastung der Konsumenten und ähnliches und auch der Unternehmen kostenseitig. Das hat, glaube ich, den Markt schon geprägt, weil da große Hoffnungen drauf lagen, dass sich das dann vor allem in der zweiten Jahreshälfte verbessert. Das ist eben nicht so eingetreten. Und die andere Bewegung, die wir gesehen haben, ist einfach, wie stark Shein und Temu, also gerade asiatische, sagen wir etwas günstigeren Anbieter, ihre Marktanteile ausgebaut haben in diesem Jahr. Weil, wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern, Anfang April hat Donald Trump den Liberation Day irgendwie ausgerufen mit sehr hohen Zöllen. Und das hat eben auch dazu geführt, dass diese Anbieter relativ schnell umgeschwenkt sind. Also es gab dann, die haben ihre Marketingausgaben auch im europäischen Umfeld sozusagen stark gesteigert, was man eben auch gespürt hat, dass einfach da einfach nochmal viel Kaufkraft hingeflossen ist.
Du hast jetzt auch schon gesagt, dass es ja eben auch eher günstigere Anbieter sind. Kann man vielleicht auch sagen, dass von diesen Entwicklungen bestimmte Segmente vielleicht sogar profitiert haben oder andere wiederum auch besonders gelitten? Habt ihr dazu Zahlen und Entwicklungen?
Also ich glaube, letztendlich trifft es sozusagen alle. Also wenn man sich anschaut, es gab jetzt eine aktuelle Umfrage von Bitkom, die haben einfach mal alle Online-Shopper oder repräsentativ sozusagen für Online-Shopper in Deutschland eine Umfrage gemacht. Und da ging es darum, wie viel Prozent haben eigentlich schon mal bei Temu und Shein eingekauft. Das waren über 50% und Tendenz auch weiter steigend. Zwar nicht mehr so schnell steigend wie in den letzten Jahren, aber da sieht man ja auch, dass es sehr in die Breite geht. Also das heißt dann im Prinzip, dass natürlich immer ein bisschen Kaufkraft dann dort eben auch zu anderen Anbietern gebracht wird. Und man kann wahrscheinlich letztendlich schon sagen, dass gar nicht so stark der Discount davon jetzt irgendwie darunter jetzt gelitten hat, sondern eigentlich eher der Mainstream-Markt, weil das sind eben, da laufen ja dann verschiedene Bewegungen parallel. Also Discount ist zum einen so, die Discount-Anbieter, die wir in Deutschland haben, die haben häufig keinen Online-Auftritt. Also es ist ein ganz anderes Shoppen. Und es ist aber eben auch so, dass wir sehen, dass immer noch die Konsumenten, obwohl die Inflationsrate aktuell liegt sie ja so bei 2,3% jetzt im November, zwar nicht mehr so stark steigt, aber die Sorge davor, zu wenig Geld zu haben, oder auch, weil man in den Vorjahren vielleicht Geld verloren hat durch die hohe Inflation, also auch gerade Sparvermögen verloren hat, führt dazu, dass mehr gespart wird. Also es gibt so eine Umfrage vom NIM-Institut, die stehen auch hinter dem Konsumklima, was ja monatlich rauskommt. Und da ging es auch, warum sparen die Menschen und wozu führt es? Und es führt zum Beispiel dazu, dass mehr als 40% sagen, ich würde jetzt auch mal auf einen anderen Anbieter ausweichen, um sozusagen ein bisschen günstiger meine Produkte, die ich brauche, einzukaufen. Und das bezieht sich natürlich auch auf Bekleidung. Und von daher ist es, glaube ich, schon so, dass natürlich gerade auch die vielleicht so im mittleren Preissegment die Anbieter auch noch mal stärker unter diesen neuen Marktteilnehmern, die jetzt ja nochmal massiver in den Markt gekommen sind, gelitten haben.
Also man hat es deiner Antwort ja jetzt schon angemerkt. Ihr schaut den Deutschen eben ganz genau in die Taschen, sowohl in die Geldbörsen als auch in die Einkaufstüten. Vielleicht bleiben wir auch einfach mal dabei bei den Kunden. Wie shoppen Sie denn heute so? Also zum Beispiel, auf welchen Kanälen sind Sie unterwegs?
Auf allen, die es natürlich gibt, ne? Also ich meine, ob das jetzt TikTok-Shop ist oder über Instagram oder der klassische Online-Shop oder vor allem auch über Plattformen. Also das sieht man mittlerweile auch, dass ich glaube, über 80% der Online-Shopper kommen über Plattformen. Auch über, zum Beispiel fand ich auch interessant, eine Studie hat gezeigt, dass irgendwie jeder fünfte Online-Shopper kommt über ein Vergleichsportal. Also sowas wie Idealo oder so und macht sich von dort aus dann auf die Reise, irgendwas einzukaufen. Also von daher, das lässt sich auch immer schwerer differenzieren. Natürlich wird auch stationär viel geshoppt. Auch im Modemarkt ist immer noch das Verhältnis so, dass die Stationärumsätze die Online-Umsätze überwiegen. Obwohl wir auch in diesem Jahr eben gesehen haben, dass während die Stationär-Panel eher verloren haben, der Online-Modehandel ein bisschen zurückgekommen ist. Also da wieder stärkere Wachstumsraten zu sehen sind.
Und wie viel und wie oft shoppen Sie dann in etwa? Also auch bei den unterschiedlichen Kanälen unterscheiden sich da schon auch nochmal die Größe der Ausgaben?
Also was man sieht, ist vielleicht auch einfach so die Attraktivität von Shopping allgemein. Also ob das jetzt auch online ist oder stationär, hat eigentlich weiter nachgelassen. Es gibt eine Untersuchung, die jedes Jahr von der Stiftung für Zukunftsfragen durchgeführt wird. Da geht es um den Freizeitmonitor. Also was machen eigentlich die Deutschen gerne in ihrer Freizeit? Da sieht man halt Medienkonsum, dann irgendwie alles, was so mit sozialer Interaktion und persönlicher Erholung zu tun hat. Also auch vielleicht die Aktivitäten mit Freunden, aber vor allem eben auch viel Internet, Streaming etc. Das machen die Deutschen lieber, als jetzt shoppen zu gehen, muss man sagen. Also da sieht man eben auch die, die noch viel shoppen, sind eben die Familien, wo man eben auch sieht, da ist halt einfach ein anderer Bedarf vielleicht noch dahinter. Also da ist dann Shoppen nicht unbedingt eine Freizeitaktivität, sondern eher auch eine Bedürfnisbefriedigung.
Aber das bedeutet dann, dass insgesamt der Anteil, der fürs Modeshopping ausgegeben wird, zurückgeht zugunsten von den anderen Dingen, die du eben genannt hast, ne?
Ja, ich meine, das ist auch was, was wir natürlich auch an den Budgetverschiebungen sehen. Also, dass man schon sieht, das Geld ist ja da. Also auch die Reallöhne sind auch wieder gestiegen, weil jetzt auch eben dadurch, dass die Inflationsrate nicht so stark gestiegen ist, wir aber immer noch eigentlich ganz gute, also Tarifabschlüsse eben ein bisschen stärker waren zum Teil oder auch die Einkommen eben insgesamt stärker gestiegen sind. Also das Geld ist da. Auch das Sparvermögen ist ja relativ hoch. Aber man sieht eben, dass es für andere Dinge eher ausgegeben wird. Also, wenn man mit Händlern spricht oder Händlerinnen, dann wird auch oft gesagt, ich sehe ja meine Kunden, die fahren dann irgendwie auf teure Konzerte oder machen Kurztrips oder ähnliches, aber das bleibt nicht unbedingt in der Mode.
Gerade wenn es jetzt um stationäres Shopping geht, kann man ja auch erfassen oder wird ja auch erfasst von Unternehmen, wie sich die Frequenzen so entwickeln. Also dass man da auch nochmal wirklich Zahlen hat, wie viel weniger Menschen shoppen gehen. Wie ist das denn aktuell?
Also die Zahlen fürs Jahr liegen natürlich noch nicht vor. Wir haben auch unterjährig immer mal wieder geschaut und bekommen da auch immer Informationen von High Street. Da ist jetzt, fand ich jetzt gerade für die TV 49, haben wir uns natürlich auch angeschaut, wie ist die Black Friday Woche letzte Woche noch gelaufen. Also das darauf haben wir extra gewartet. Und da hat man auch gesehen, dass selbst in dieser Black Friday Woche die Frequenz schwächer war als im Vorjahr. Also man hat auch, wenn man sich dann diese Kurvenverläufe sozusagen anschaut, dann ist es relativ volatil und es gibt natürlich auch Wochen, wo die Frequenz höher war als jetzt im Vorjahr. Aber das hat auch manchmal natürlich mit sowas wie Kalendereffekten zu tun, dass dann zum Beispiel Feiertage in andere Wochen fallen. Und dann muss man ja auch dazu sagen, die Frequenz, die dort zum Beispiel erhoben wird, ist ja nicht automatisch, dann kommt dann auch wirklich 1:1 im Bekleidungshandel an, weil das geht tatsächlich, werden durch diese Messpunkte sozusagen jeder, der in irgendeiner Weise in der Stadt unterwegs ist, ob das jetzt auf dem Weg zum Arbeitsplatz, zur Schule, zum Doktor oder so ist, auch erfasst. Von daher sieht man aber, in den Städten ist schon was los, aber der Handel, also das ist auch das, was wir aus dem Handel hören, ist eben mit der Frequenz nicht wirklich zufrieden.
Und wie ist es mit der Konsumstimmung allgemein gerade? Also damit ist der Handel vermutlich auch nicht zufrieden. Oder wie stellt die Konsumstimmung sich gerade dar?
Also wenn man Handelsunternehmen befragt, also ob wir das jetzt selber machen, zum Beispiel über den TV Test Club oder eben auch vom Handelsverband Deutschland, der dann natürlich auch noch andere Unternehmen als jetzt nur Modeunternehmen befragt, ist es so, dass eigentlich das größte Problem ist immer die Konsumzurückhaltung. Also dass man das Gefühl hat, die Menschen sind nicht richtig in Stimmung einzukaufen. Und es zeigt auch, also es gibt ja diese Studie vom Nürnberg-Institut für Marktentscheidungen, also NIM, was sozusagen die Erfinderin des Konsumklimas war und das jetzt auch wieder übernommen hat. Das war auch in diesem Jahr relativ volatil. Auch da hatte man ja auf einen höheren Effekt jetzt eben durch die neue Bundesregierung gehofft. Das hat sich jetzt zum Jahresende, da kamen letzte Woche die neuesten Werte raus, hat sich das stabilisiert. Also zumindest liegt es jetzt so auf dem Niveau des Vorjahres im Weihnachtsgeschäft. Das haben die Konsumforscher jetzt erstmal gesagt, also positiv bewertet. Was einfach ein Thema ist, ist, dass die Aussichten, also sowohl wie sich eben die Gesamtwirtschaft entwickelt, aber eben auch, wie sich mein eigenes Einkommen entwickelt, da sind die Aussichten der Verbraucherinnen und Verbraucher, die dafür befragt wurden, leider weiterhin eher pessimistisch.
Was ich auch ganz spannend fand an eurer Ausgabe, war, dass ihr verschiedene Konsumententypen dargestellt habt. Und vielleicht können wir da auch noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Also so die Frage, wer ist denn überhaupt der Kunde beziehungsweise die Kundin? Es gibt ja nicht nur den einen, sondern verschiedene Cluster. Sag uns da doch gerne mal ein bisschen was dazu.
Also das lässt sich jetzt tatsächlich irgendwie schwer beschreiben, weil da kann ich wirklich nur den Blick auch in die TV 49 empfehlen.
Unbedingt,
weil
ja.
Weil wir da mal auch einen ganz anderen Zugang gewählt haben. Also wir gucken uns ja oft auch an, dass wir die Konsumentinnen und Konsumenten zum Beispiel unterscheiden danach, wie viel nehmen die eigentlich ein oder sind die alleinstehend oder haben die Familie oder wie alt sind die oder ähnliches. Und diesmal haben wir einen anderen Ansatz auch gewählt und sind da wirklich sehr froh, dass wir mit dem Sinus-Institut, die ja sozusagen für die Gesellschaft in sogenannte Milieus aufteilen, hatten wir ein ausführliches Interview und haben dann auch mal überlegt, was sind eigentlich so, also die Idee der Milieus ist ja, dass man sagt, die Gesellschaft lässt sich im Prinzip, also aktuell sind es glaube ich 10 oder 11 Milieus, aufteilen, die irgendwie durch verschiedene Themen getriggert werden oder sich mit Themen beschäftigen oder eine gewisse Einstellung haben zu bestimmten Dingen. Also ob das jetzt politisch ist oder wie auch immer. Und natürlich ja auch so ein Thema, sind sie vielleicht eher alleinstehend und haben Familie oder ähnliches. Und aus diesen Milieus werden dann auch Zielgruppen generiert, wo man eben auch sagen kann, das sind vielleicht Zielgruppen, die in Zukunft wachsen werden und das sind vielleicht eher Zielgruppen, die dann eher so die Second Mover sind, wenn es zum Beispiel einen neuen Trend gibt oder ähnliches. Und wir haben gemeinsam mit Sinus da 4 von diesen Zielgruppen ausgewählt und das lässt sich jetzt wirklich sehr schwer jetzt in so einem Format irgendwie transportieren und haben einfach mal gesagt, wir wollen mal in diese Lebenswelten eintauchen. Also welche Schuhe trägt die Person von einem der Milieus? Welche Automarke fahren die? Wie sieht das Wohnzimmer aus? Was ist im Kleiderschrank? Also das fanden wir extrem spannend und hoffen da auch, dass wir auch den Leserinnen und Leser so ein bisschen nochmal so einen anderen Blick auf die Kunden und Kundinnen eröffnen.
Ja, auf jeden Fall. Also empfehle ich auch, da reinzuschauen. Ich fand das ganz eindrücklich. Vielleicht nochmal als ein Beispiel mit Friedrich Merz und Helge Schneider, die ja eigentlich gleicher Jahrgang sind, gleichen Bildungshintergrund haben und so weiter und trotzdem eben nicht dem gleichen Milieu zugeordnet werden würden.
Ich glaube, die kommen sogar noch aus der gleichen Region oder
genau,
so. Ne? Also
genau,
wo man echt sagen würde, auf dem Papier statistisch würde man erstmal denken, ah ja, so und so funktioniert dieser Kunde. Und wenn man sich die zwei jetzt vorstellt, dann sieht das Wohnzimmer bestimmt ganz unterschiedlich aus.
Genau, genau. Ja, vielleicht können wir jetzt dann trotzdem nochmal sagen, was die Kunden dann jetzt doch mal so ganz allgemein gefasst in diesem Jahr bevorzugt gekauft haben, weil das ist ja auch ein Themenblock, dem ihr euch da gewidmet habt. Also welche Produkte die Bestseller waren 2025?
Da haben wir natürlich uns aber ganz stark auf eine Datenanalyse verlassen und haben da mit Hachmeister und Partner zusammen mal ausgewertet aus deren Panel, was waren so eigentlich die stärksten Teile in diesem Jahr, also bisher. Bis Ende Oktober ging da unsere Auswertung. Und das ist natürlich toll, weil man da einfach nochmal auf den Verkaufsdaten von den angeschlossenen Unternehmen, das sind alles, das muss man dazu sagen, sind natürlich alles stationäre Multilabel-Händler. Aber dennoch ist die Datenmenge einfach so groß, dass man daraus natürlich wirklich auch Erkenntnisse ziehen kann und wo man eben auch sagen kann, das sind natürlich Dinge, die vielleicht ja auch dann weiterlaufen. Weil, und das haben wir eben auch gesehen, wir haben sozusagen uns die Topseller in der DOB und in der HAKA angeschaut, weil man eben schon sieht, dass das jetzt nicht die Teile sind, die irgendwie besonders modisch herausstechen, sondern eher so über mehrere Saisons getragen werden können, eher vielleicht auch mit einer gewissen Basic-Note, auch so Ganzjahresartikel, also wo man sagen kann, zum Beispiel bei den Frauen ist es eine Blousonjacke, die kann vielleicht im Frühjahr als Jackenersatz getragen werden und im Winter vielleicht dann auch mal als Blazer im Büro oder ähnliches. Also, dass man da eher so sieht, es gab jetzt nicht den extremen Topseller, wo man jetzt irgendwie so sagt, oh, das ist jetzt, steht jetzt fürs Modejahr 2025, sondern halt eher auch so kleinere Bewegungen, die sich aber auch wahrscheinlich fortsetzen werden. Und was man natürlich aber wirklich gesehen hat, ist, dass also diese neuen Farben, die wir vor allem jetzt im Herbst gesehen haben, also Schokobraun, Bordeauxrot, Buttergelb, wenn man sich das auch alles so auf der Zunge zergehen lässt, dann hat man ja auch, spricht es ja auch nochmal irgendwie eine andere Ebene an.
Absolut.
Das ist wirklich gut gelaufen. Also es ist uns auch ganz breit aus dem Markt zurückgespiegelt worden, dass das viele auch vielleicht ein bisschen überrascht hat, aber wie stark und wie gut es angenommen wurde. Also auch so dieses, wir empfinden es auch immer so als so eine gewisse Wärme, die mit diesen Farbtönen auch einhergeht. Und das ist auch sowas, womit wir jetzt auch die TW 49 überschrieben haben, so dieses Thema Nähe. Also die Kundinnen und Kunden suchen auch nach einer gewissen Nähe und das transportieren diese Farben vielleicht auch.
Ja, dass sich Trends dann auch wenn es manchmal länger dauert, ja dann auch doch durchsetzen, zeigt aber das Beispiel der Hose eigentlich ganz gut, oder? Der habt ihr auch nochmal eine Seite gewidmet in der Ausgabe.
Ja, und die haben wir überschrieben, weit weiter am weitesten. Da kann man sich dann vielleicht schon denken, in welche Richtung sozusagen die Topseller sich auch entwickelt haben. Und es ist tatsächlich so, man hat es ja aus dem Markt jetzt auch schon im letzten Jahr gehört, etc., dass natürlich gerade auch die Damenhose, also dazu, also vor allem die Damenjeans, da muss man auch sagen, in der Auswertung mit Hachmeister und Partner ist es eigentlich auch die Produktgruppe über alle, also auch über HAKA und DOB hinweg, die am stärksten zulegen konnte in diesem Jahr und auch, sagen wir mal, auch überhaupt zulegen konnte, weil es auch viele Produktgruppen gab, die verloren haben und zum Beispiel die Männermode auch insgesamt rückläufig sich entwickelt hat. Und H&P hat dann eine KI-gestützte Analyse gefahren, weil es geht ja dann auch darum, wie sortiert man diese Hosen eigentlich so ein? Das ist ja jetzt nicht unbedingt eine standardisierte Kennzahl, die da irgendwie hinterlegt ist. Und auch mal so untersucht, wie haben sich eigentlich die LOG entwickelt, die Abschriften, aber auch der Umsatzanteil von den Hosen. Und das ist wirklich sehr spannend, dass man einfach zum Beispiel sieht, also Skinny oder Slim, der Umsatzanteil von Slim, also eher engen Hosen, lag 2023 bei den Damenjeans noch bei über 60% und in diesem Jahr nur noch bei 36%. Und gleichzeitig hat zum Beispiel die weite Hose hat einfach ihren Umsatzanteil verdreifacht in dem gleichen Zeitraum. Also da sieht man einfach schon auch nochmal ganz stark diese Bewegung. Und was man auch sieht, ist, dass die LOG gerade bei den weiten Hosen auch am höchsten war. Und der Herr Humpert von H&P hat da auch gesagt, also da war, glaube ich, noch mehr Potenzial drin, als dann wirklich ausgenutzt wurde. Aber das war auch nochmal eine spannende Analyse, dass man eben auch sieht, wenn es etwas gibt, was vielleicht auch neu ist und was die Kundinnen nicht im Schrank haben, dann entsteht natürlich doch so ein Bedürfnis, kaufen zu gehen. Und es ist natürlich auch eine Herausforderung. Also gerade bei den Hosenformen haben wir auch oft mitbekommen, wie präsentiere ich die eigentlich richtig? Wie kann ich diese verschiedenen neuen Formen dann im Prinzip auch transportieren, dass die Kundinnen das auch vielleicht verstehen, aber auch, wie kann ich es vielleicht auch nutzen, weil man dazu vielleicht ein anderes Oberteil braucht, um nochmal Zusatzverkäufe zu generieren. Also da steckt, glaube ich, auch noch viel fürs nächste Jahr drin. Und diese Entwicklung wird wahrscheinlich vielleicht nicht mehr in der Vehemenz wie im letzten und in diesem Jahr aber weitergehen.
Aber das sind schon sehr interessante Zahlen, die du da zusammengestellt hast. Jetzt haben wir eben gesehen, was den Kunden so gefällt oder was sie gerade besonders gekauft haben. Welche Produkte bereiten denn dem Handel Freude? Also welche Kennzahlen sind da am wichtigsten? Ne? Du hast eben schon die LOG erwähnt, aber was ist es, was da gerade am meisten zählt?
Also ich glaube, natürlich zählt für viele im Moment vor allem auch der Rohertrag, dass wir sehen, der Umsatz ist natürlich das eine, aber das andere ist eben auch, weil die Kostensituation wirklich angespannt ist. Also mit welchen Marken kann ich sozusagen auch wirklich Geld verdienen, ist natürlich eine entscheidende Frage. Wir haben auch hier, also das würde jetzt, das sind glaube ich alleine 20 Tabellen, die wir da in der TV 49 zusammengestellt haben, die Anja und ich. Es ist jetzt auch schwierig, alles zu transportieren, aber wir haben mal genau untersucht, wie haben sich Marktanteile entwickelt, also welche Unternehmen konnten Marktanteile dazu gewinnen, dann wie haben sich die Umsätze entwickelt, das zeigt natürlich so ein bisschen, wie ist auch die Nachfrage da oder kommen diese Produkte oder die Marke eben gut bei den Konsumentinnen und Konsumenten an. Wir haben auch untersucht, wie hat sich die LOG entwickelt, wer kann schnell drehen, wie sieht es bei der erzielten Kalkulation oder auch wer hat niedrige Abschriftenquoten, also wo bleibt die Marge relativ stabil. Also danach haben wir sozusagen ausgewertet, jeweils für die DOB, die HK, die Damenschuhe und auch die Herrenschuhe. Und da sind schon in vielen Ergebnissen sind es Player, die man sozusagen kennt. Also wo man irgendwie sagt, okay, ja, wissen wir, das ist eine sichere Bank oder die sind auch schon jetzt mehrere Saisons gut besprochen. Es gab auch, aber trotzdem, und ich finde, das ist auch immer wieder so das Faszinierende, dass man eben auch doch auch in Zahlen dann sehr deutlich sieht, wie sich auch Tendenzen verändern. Zum Beispiel hat eben auch bei Barber sind die Umsätze stark gestiegen, wo man jetzt vielleicht auch sieht, das ist jetzt im Moment wirklich eher so eine modische Konjunktur, die da irgendwie reinspielt. Einen sehr starken Umsatzzuwachs in der DOB hatte zum Beispiel auch O April, wo man jetzt eben sieht, das wird immer weiter distribuiert, auch gerade in dem Multilabelhandel. Also ich glaube, da steckt total viel drin. Und das war für uns auch einer der spannendsten Teile der TV 49.
Und es zeigt auch nochmal total gut, dass in einem eigentlich auch gesättigten Markt doch irgendwie immer noch Lücken da sind, die von neuen Playern gefüllt werden können.
Total. Also die zum einen von neuen Playern und dann vielleicht auch wieder von altbekannten Playern irgendwie gefüllt werden können.
Wenn der Trend da ist, genau. Ja, also da habt ihr eben diese Rankings mit H&P erstellt. Empfehle ich auch sehr, sich die genauer anzugucken. Ganz spannende Analyse. Also es ist ja wirklich eine pickepackevolle Ausgabe. Wir können hier wirklich nur einen Bruchteil beleuchten, wie du jetzt auch schon erwähnt hast. Ein weiterer Bestandteil der Ausgabe sind nämlich die von der TV jährlich veröffentlichten Rankings der größten deutschen Bekleidungseinzelhändler und der umsatzstärksten deutschen und europäischen Modemarken. Auch da wollen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen. Mich würde nur mal interessieren, ob es hier ganz auffällige Verschiebungen gab.
Nee, die gab es eigentlich nicht. Also muss man sagen, wir machen das ja schon seit ein paar Jahren, dass wir uns das genau anschauen, wie entwickelt sich eigentlich der Bekleidungseinzelhandel, wie entwickeln sich die einzelnen Marktakteure und das in einer auch sehr aufwendigen Arbeit von unserem Kollegen Martin Ott zusammengestellt wird. Also das ist auch viel, viel Excel. Nee, also man muss auch sagen, so wir untersuchen dann auch zum Beispiel immer, was hat sich so im Ranking verändert? Ne? Wo standen die Firmen letztes Jahr, wo stehen sie jetzt? Da hat sich eigentlich relativ wenig getan, bis halt, und das sieht man jetzt hier auch deutlich, dass Shein sozusagen auf der Überholspur ist. Also die sind einfach von Rang 7 in der Liste aus dem vergangenen Jahr sind sie jetzt auf Rang 4. Und dazu muss man eben natürlich auch sagen, diese Liste umfasst jetzt die Daten für 2024, weil natürlich ja für die meisten Unternehmen, die auch in der Liste vertreten sind, noch gar kein Jahresabschluss für 2025 vorliegt. Also das könnte ich mir jetzt persönlich vorstellen, dass das im nächsten Jahr noch einen stärkeren Sprung nach vorne gibt. Ansonsten bleibt auf Top 1 der größten deutschen Bekleidungseinzelhändler die Otto Group in Hamburg mit ihren verschiedenen Konzepten auch. Und dann folgen H&M und Zalando. Und dann folgt eben auch schon Shein.
Oh, Wahnsinn. Ja, da schließt sich jetzt irgendwie auch nochmal so der Kreis zu dem, was du schon am Anfang gesagt hast, mit den eindrücklichsten Entwicklungen, dass man da auch nochmal in Zahlen diesen Aufstieg sieht. Jetzt kommen wir nochmal zu einem Ausblick für das kommende Jahr. Was erwartest du anhand eurer Recherchen? Was werden so die drängendsten Themen?
Also ich glaube, was sich einfach fortsetzen wird, was wir eben jetzt auch an den Listen auch für die Modemarken gesehen haben und auch für den Bekleidungseinzelhandel und was auch der Handelsverband Textil zum Beispiel immer wieder meldet, ist, dass die Konzentration einfach weiter zunehmen wird. Was wir ja auch in diesem Jahr schon gesehen haben, dass Unternehmen, wenn sie im Bekleidungseinzelhandel wachsen wollen, jetzt sagen wir mal aus dem stationären Bereich, viele das, wenn dann über Zukäufe machen können, weil einfach das Wachstum sozusagen im stationären Handel ansonsten eher limitiert ist. Ich glaube, die Hoffnung jetzt für 2026 ist natürlich einfach groß, dass in gewisser Weise irgendwie dieser Knoten platzt, also dieser Knoten der Konsumzurückhaltung und auch, dass vielleicht insgesamt auch wieder eine positivere Stimmung herrscht. Also ich persönlich war im November auf dem Handelskongress in Berlin. Da muss ich schon sagen, dann spürte man auch den großen Druck, der einfach auch im Markt ist, auch an der Stimmung natürlich. Also es ist ein schwieriges Marktumfeld. Dem widmen wir auch in der TW 49 eine relativ lange Strecke, dass wir eben sagen, wir gucken uns mal an, wie verändert sich eigentlich gerade der Markt. Also es ist so viel in Bewegung, weil der Druck sowohl von außen groß ist, also dass man sieht durch, also es wird immer wieder gesagt, 400.000 Pakete von Shein und Temu kommen jeden Tag nach Deutschland. Und natürlich muss man sagen, wenn da einer was bestellt hat, keine Ahnung, eine Jacke, dann wird er sich jetzt nicht nochmal noch eine Jacke kaufen, wahrscheinlich. Also das verändert den Markt, glaube ich, schon massiv. Da bin ich mir manchmal auch nicht sicher, ob das alle wirklich schon so in der Gänze auf dem Schirm haben, wie massiv sich das jetzt verändert. Aber letztendlich ist es doch auch das Thema, wann wird dieser Knoten irgendwie platzen? Also wir sehen jetzt für 2025, da liegt jetzt natürlich die abschließende Zahl noch nicht vor. Wir haben jetzt auch noch das Weihnachtsgeschäft vor uns. Es sind jetzt noch mal fast 4 Wochen. Aber wir gehen im Moment nicht davon aus, dass wir zum Beispiel in unserem eigenen Panel einen positiven Jahresabschluss oder ein Pari hinbekommen. Und wir hatten letztes Jahr auch schon ein Pari. Also das würde dann im Prinzip so bedeuten, der Markt bewegt sich irgendwie so stabil in der Seitwärtsbewegung. Was aber natürlich vor dem Hintergrund der gestiegenen Kosten nicht reicht. Oder auch wenn man sagt, wir müssen ja investieren, Innovationen vorantreiben, unsere Läden umgestalten oder auch unseren Online-Shop neu aufsetzen oder ähnliches. Von daher ist da der Druck, glaube ich, echt groß. Und die Hoffnungen, also das war zumindest das, was wir so wahrnehmen, ist schon, dass da große Hoffnungen darauf liegen, dass aus der politischen Richtung Entscheidungen gefällt werden, die das ein bisschen voranbringen.
Ihr habt aber auch, du hattest es schon gesagt, die ganze Ausgabe unter das Thema Nähe gestellt, ne? Also das zielt ja auch so ein bisschen darauf ab, was die Unternehmen auch aus sich heraus machen, vorantreiben können, oder?
Ja, das hoffen wir doch, dass man da ganz viel mitnimmt aus dem Heft, wo man sagen kann, das sind vielleicht auch mal Ideen oder Anregungen. Wir haben auch zum Beispiel einen Teil im Heft beschäftigt sich auch mit der Frage, wie sich das in der Ladengestaltung widerspiegelt. Und das sehen wir eben auch schon. Also, dass sich Läden zum Beispiel viel stärker öffnen, dass auch Handelsunternehmen verstanden haben, dass es nicht nur darum geht, einen Raum zu bieten, in dem ich irgendwas einkaufen kann, sondern in dem ich vielleicht auch Menschen treffen kann, die ich interessant finde oder mit denen ich gerne Zeit verbringe oder wo ich auch sagen kann, ich verbringe einfach mal einen schönen Abend. Wie das sich natürlich in irgendeiner Weise, muss es sich ja auch monetarisieren, ne? Das ist, glaube ich, schon immer der Punkt. Aber ich glaube so, dass man auch nicht vergessen darf, dass trotz der ganzen Digitalisierung und auch trotz des starken Online-Shoppings, dass da, glaube ich, immer noch so die Punkte sind, wo man sagen kann, da kann man Menschen mit erreichen und auch ansprechen und berühren. Mhm. Und ich glaube, das spielt ja auch in diesem Begriff der Nähe mit und auch Verbindungen schaffen, die dann vielleicht eben auch länger halten.
Ja, also ich glaube, wir haben jetzt gezeigt, dass auf jeden Fall viel, viel in dieser Ausgabe steckt, was man sich mitnehmen kann, eben an reinen Daten und Fakten, aber auch an Potenzialen und Chancen, die da auch trotz der schwierigen Lage und des schwierigen Umfelds auf jeden Fall liegen. Ich kann es nur noch mal sagen, ich lege jedem die Lektüre der Ausgabe ans Herz, weil da eben wahnsinnig viel drinsteckt. Sehr, sehr viel Arbeit der Kollegen und Kolleginnen und aber eben auch jede Menge lesenswerte Inhalte. Vielen Dank, Aziza, dass du uns jetzt diesen Einblick gegeben hast.
Sehr gerne.
Das war meine Kollegin Aziza Freutel und das war der Textilwirtschaft Podcast. Bei Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns gerne an podcast@textilwirtschaft.de. Vielen Dank fürs Zuhören.